Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Jeder Mensch hat immer eine Stimme?
Ja.
Egal ob groß oder klein?
Ja.
Schwarz,
ja.
Schwarz oder weiß?
Ja.
Gelb,
ja.
Grün?
Ja.
Ich will auch Vietnam irgendwann wie Deutschland.
Vietnam soll irgendwann so werden wie Deutschland. Eine schöne Demokratie, Wahrheit, Presse und Meinungsfreiheit.
Nicht alle Menschen sollen und müssen über alles Mögliche mitbestimmen, aber sie möchten mitsprechen. Sie möchten gehört werden.
Die wehrhafte Demokratie. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns hier im Deutschlandfunk in diesem Jahr ganz besonders. Damit die Demokratie wehrhaft und widerstandsfähig bleibt, braucht es Menschen, die sich mit ganzem Herzen dafür einsetzen. Eine Bürgerinitiative, die für den Erhalt der größten Freifläche Berlins kämpft. Eine Kreuzberger Kita-Leiterin, die die Kinder entscheiden lässt. Oder ein vietnamesischer Journalist, der sich nicht einschüchtern lässt vom Geheimdienst. Diese Menschen und andere habe ich für dieses Wochenendjournal getroffen. Einsatz für die Demokratie. So vielfältig ist Berliner Engagement. Zu dieser Sendung begrüßt sie Claudia van Lack. Wie erlernen wir eigentlich Demokratie von klein auf? Zu Hause, in der Familie, im Kindergarten? Meist haben ja die Erwachsenen das Sagen. Doch Kinder müssen erfahren können, dass sie auch eine Stimme haben, die zählt. Dass sie auf Entscheidungen in ihrem Umfeld Einfluss nehmen können. Ich habe eine Kita in Berlin-Kreuzberg besucht, die genau das versucht. Den Kiezanker. Teil eines Bündnisses, zu dem auch Familien- und Nachbarschaftszentren gehören.
Wir gehen jetzt noch mal die Tage durch vom Kinderkunstprojekt, die wir bisher hatten.
Das ist Esther Borkam, die Chefin vom Kiezanker. Gerade ist sie mittendrin in einem Kunstprojekt mit Preti, Rotja, Inge, Ben, Oskar, Flynn, Nima und den anderen. Sie haben über ihre Lieblingsfarben gesprochen, damit gemalt und im Tonstudio versucht herauszufinden, wie diese Lieblingsfarbe klingt.
Und wie klingt dein Türkis? Erzähl noch mal.
Beton, da 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 da.
Wie noch mal?
Beton.
Ein großes Abschlussfest wollen sie machen. Jetzt geht es an die Planungen. Alle dürfen mitentscheiden. Drinnen oder draußen, Eltern einladen oder nicht. Was soll es zu essen geben? Was wollen wir spielen? Im Berliner Bildungsprogramm ist von einer demokratischen Teamkultur die Rede. Dort heißt es, in einer solchen Umgebung können Kinder erfahren, wie es ist, in den Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, mitentscheiden und mitbestimmen zu können.
Sagt einfach mal, was stellt ihr euch vor?
Luftballon! Konfettikanon!
Moment, ich schreibe mal auf. So die Idee. Kuchen schreibe ich mal auf eine Sache.
Aber nicht alle.
Ich würde euch gerne mal fragen, ihr durftet ja ganz viele Vorschläge machen und die werden ja danach umgesetzt. Ist das bei euch immer so, dass ihr da entscheiden dürft oder mitentscheiden dürft oder entscheiden das immer die Erwachsenen und was ist besser?
Meistens Erwachsene.
Und manchmal auch wir.
Ja.
Und manchmal wir alleine.
Oder sollen die Erwachsenen das immer alles entscheiden?
Nein.
Wollt ihr auch entscheiden?
Ja. Wir werden ja auch mal erwachsen.
Da muss ich mich mal üben.
Und findet ihr das besser, wenn ihr mitentscheiden dürft?
Ja.
Ja? Und klappt das denn auch?
Ja.
Die Partyliste wird immer länger, die Ideen sprudeln. Die Kinder werfen wilde Vorschläge in den Raum. Kita-Leiterin Esther Borkam schreibt alles auf. Auch die aus unserer Erwachsenensicht völlig unsinnigen Dinge wie ein Süßigkeiten-Vulkan. Doch wie kriegt sie jetzt die Kurve, ohne die Kinder zu bevormunden? Wie bleibt es demokratisch? Wenn die Kinder sich nicht einigen können, lässt sie abstimmen.
Wer möchte lieber die Konfettikanonen? Der macht mal jetzt die Hand nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich gebe mir auch eine Stimme. 9, 10. Und wer möchte lieber den Süßigkeiten Vulkan? 1.
Ich nicht.
Genau, eins von beiden Slatter. Nicht bei beidem aufzeigen. Ihr habt leider nur eine Stimme. Also, dann bleibt der Ben. Also einer, der für den... Wir versuchen es, Ben. Wir versuchen es, ob wir den noch hinbekommen. Okay?
Also jeder hat eine Stimme. Warum eigentlich? Warum haben die Kinder eine Stimme und die Erwachsenen? Man könnte auch sagen, die Erwachsenen haben zwei Stimmen.
Nein.
Nein.
Das wäre ungerecht.
Ja, ungerecht.
Aber wieso? Die sind ja schon erwachsen.
Ja, aber wir werden ja auch erwachsen irgendwann.
Jeder Mensch hat immer eine Stimme?
Ja.
Egal ob groß oder klein?
Ja.
Schwarz,
ja.
Schwarz oder weiß?
Ja.
Gelb
ja.
oder grün?
Ja. 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 Aber die Präsidenten haben viele Stimmen.
Ach so, die haben mehr Stimmen?
Man eigentlich wäre es un...
Ist doch auch ja einfach nur ein Mensch, so ein Präsident.
Ja.
Der hat trotzdem mehr Stimmen?
Nein, ja, weil sonst ist es für alle ungerecht. Ich finde, dass alle entscheiden dürfen.
Ich
finde
das auch
gut. So, die Kinder sind jetzt rausgestürmt und kriegen jetzt was zu essen. Neben mir sitzt jetzt Esther Borkam, die Chefin vom Kiezanker. Und mit ihr will ich jetzt gerne mal besprechen, wie geht das eigentlich, Demokratie in der Kita? Wir haben gerade schon so ein bisschen so einen Aushandlungsprozess begleitet. Warum ist Ihnen das eigentlich wichtig?
Eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir von den Kindern ganz viel lernen können. Denn dieser freie Geist, das haben wir ja jetzt auch gerade gehört, dieses Ideensprudeln, das ist ja alles da. Das heißt, eigentlich müssen wir Kindern gar nichts beibringen, sondern wir müssen versuchen, diesen Umgang miteinander zu erhalten, diesen Wunsch danach, jeder hat eine Stimme, jeder sollte gehört werden, wir sind alle gleichwertig. Das ist bei den Kindern komplett da und vorhanden. Pädagoginnen und Pädagogen neigen dazu, und da ist der Haken, ihre Erfahrungen und ihr Wissen gerne an die Kinder weiterzugeben. Das heißt, man funkt ganz oft viel zu schnell dazwischen und lässt gar nicht zu, dass die Kinder wirklich ihre eigenen Wege entwickeln dürfen. Eigentlich ist das der Lernprozess für uns Erwachsene, da zurückzugehen und zu sagen, okay, wir hören erstmal zu und geben den Raum und die Möglichkeit. Wir haben die Aufgabe zu koordinieren, aber wir haben nicht die Aufgabe, den Kindern einen Weg aufzuzeigen, sondern den können die ganz toll alleine entwickeln, wenn man sie denn lässt.
Nun haben wir gerade mitbekommen, da waren unglaublich viele Ideen für diese Party und ganz viele Dinge, wo wir als Erwachsene gleich sagen, das ist ja total unrealistisch.
Das ist dann tatsächlich so, dass man eben auch da in Verhandlungen treten muss, um zu gucken, was ist jetzt tatsächlich ernsthaft umsetzbar.
Für all das brauchen wir Freiräume.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, vor allen Dingen in den Kindertageseinrichtungen selbst. Es gibt oftmals einfach eine Tagesstruktur, aus der man sich schwer nur herausbegeben kann.
Sie haben den Kita-Preis gewonnen, den zweiten Preis im Bundeswettbewerb, 10.000 Euro für das Kita-Bündnis, was Sie hier im Kiez aufgestellt haben, aufgemacht haben. Auch das Geld wird demokratisch verteilt oder in einem demokratischen Prozess ausgehandelt worden, wofür das ausgegeben wird.
Genau. Und zwar geht es darum, dass wir gerne einen Bauwagen hätten, der im Plenterwald steht, damit für Waldausflüge immer alles schon vor Ort ist und nicht jede Kita einzeln ihre Sachen mitnehmen muss. Und die Kinder finden die Idee toll. Und jetzt geht es halt darum, herauszufinden, wie soll denn dieser Bauwagen aussehen? Und da ist es ganz klar, dass die Kinder damit einbezogen werden, um zu überlegen, soll der bunt werden, soll der holzfarben sein, soll da eine Küche reinkommen? Also das besprechen wir dann eben im Bündnis zusammen. Zuerst feiern wir mal den Preis gemeinsam und dann gehen wir in die Planungsrunde. So.
We'll be right back.
Das, was man da im Hintergrund hört, ist die Sophie Trost-Kombo. Sie spielt auf dem Tempelhofer Feld. Hier sind bis 2008 Flugzeuge gestartet und gelandet. Seitdem ist diese riesige Fläche etwa so groß wie der Central Park in New York. Diese Fläche ist der größte Spielplatz Berlins. 2014 gab es einen Volksentscheid. Da hat eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner entschieden, wir wollen keine Bebauung, auch nicht am Rand. Wir wollen, dass diese größte Freifläche der Stadt so bleibt, wie sie ist. Doch jetzt gibt es eine neue schwarz-rote Landesregierung und die will Veränderung. Zum Beispiel Wohnungsbau auf dem Feld. Auf der Rollbahn sind gerade Rennradler und Skater an mir vorbeigezischt. Ein Vater bringt seiner Tochter das Fahrradfahren bei. Rauchschwaden liegen über dem Grillplatz. Scharf würzig riecht es nach Steaks, Knoblauch, Zwiebeln, nach türkischen Hackfleischbällchen, Köfte. Die Wiese neben mir ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Hier brüten die Feldlerchen. Ich gehe jetzt mal rüber in Richtung Musik. Da treffe ich Christoph Witt von der Initiative 100% Tempelhofer Feld. Er hat das Konzert heute an diesem Sonntagnachmittag organisiert.
Das Tempelhofer Feld ist wieder akut bedroht von Bebauung. Wenn euch das interessiert, haben wir Flyer vorne an der Bar. Da sind nochmal die wichtigsten Punkte, der Stand der Dinge, die Argumente zusammengefasst. Lest es euch durch, dann seid ihr informiert. Redet mit euren Freundinnen, mit euren Kolleginnen, Familie, Nachbarn und so weiter. Und ja, dann sind wir gespannt und warten auf Pippo Miller. Und vielen Dank nochmal an die Sophie Trost-Kombo.
Neben mir sitzt jetzt Christoph Witt von 100% Tempelhofer Feld. Es ist fast 10 Jahre her, also genau 9 Jahre, da gab es den erfolgreichen Volksentscheid 100% Tempelhofer Feld. Wenn es den nicht gegeben hätte, säßen wir jetzt hier nicht so lässig umsonst und draußen auf dem Feld wahrscheinlich, oder?
Ja, richtig. Wir sitzen hier in einem Gebiet des Feldes, das Baufeld gewesen wäre damals.
Also es ist nicht so, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannt hätte. Und das ist ja das Argument für die neue Landesregierung.
Ja, das ist richtig. Aber dazu muss man auch sich erinnern, vor 9 Jahren, was war das eine Thema in der Debatte ums Tempelhofer Feld? Das eine Thema in der Debatte damals schon vom Volksentscheid war Wohnungsbau. Und vor 9 Jahren haben die Berlinerinnen und Berliner sich trotzdem entschieden, das Feld freizulassen. Und jetzt muss man natürlich nachdenken, was hat sich seitdem verändert? Das ist richtig. Wir haben ein neues Bewusstsein für die Klimakrise. Warum sollen wir die Mietenprobleme ausgerechnet lösen, indem wir die Grünflächen bebauen?
Nun steht im neuen Koalitionsvertrag, es soll einen internationalen Wettbewerb geben und dann sollen die Berlinerinnen und Berliner noch einmal gefragt werden in einem neuen Volksentscheid. Das heißt, die neue Regierung macht es sich nicht ganz so einfach. Die könnte ja sogar mit einer Mehrheit im Abgeordnetenhaus das Tempelhofgesetz ändern.
Also die neue Landesregierung macht es sich da sehr einfach. Es ist richtig, dass ein Volksentscheid oder dieser Volksentscheid ein Gesetz verabschiedet hat wie jedes andere. Das kann mit einer entsprechenden Mehrheit im Abgeordnetenhaus geändert werden. Das ist natürlich korrekt. Dass eine Regierung einen Volksentscheid direkt initiieren kann, das existiert in der Berliner Verfassung nicht. Das gibt es nicht im Abstimmungsgesetz für Berlin. Ein Volksentscheid muss immer zuerst die 20.000 Unterschriften im Antrag zum Volksbegehren, dann das Volksbegehren mit den ungefähr 200.000 Unterschriften und dann erst den Volksentscheid durchlaufen. Und direkte Demokratie kommt aus der Bevölkerung heraus. Es sind Graswurzelbewegungen und die artikulieren ein organisches Interesse in der Bevölkerung. Wir bemerken, dass diese Debatte, ob das Tempelhofer Feld doch wieder gebaut werden soll, das wird von oben angestoßen, das ist unserer Beobachtung nach kein organisches Interesse, denn es gibt ja dazu keinen Volksentscheid, keine Initiative, die sich formiert. Das sind Fragen, die von den Politikern gestellt werden. Bei uns melden sich dann eher Leute, die sehr frustriert sind. Wenn wir Flyer verteilen, wenn wir mit den Leuten auf der Straße sprechen, dann haben wir häufig die Reaktion, dass die Leute sich ärgern, dass sie sagen, boah, schon wieder, wir hatten das doch schon mal. Was ist denn das? Wir haben das doch schon entschieden. Sollen wir jetzt so oft abstimmen, bis es denen passt, bis das rauskommt, was die CDU, SPD sich wünscht? Und das ist natürlich auch sehr demokratiegefährdend, finde ich. Also,
okay, genug der Debatte, jetzt machen wir noch was Nettes, nämlich?
Ja, heute ist Pippo Miller da, Flügelhorn und Akkordeon.
So, vom Tempelhofer Feld ins Berliner Abgeordnetenhaus. Christian Gräf, CDU, ist der baupolitische Sprecher der jetzt Regierungsfraktion seit kurzem. Aus Marzahn-Hellersdorf, das liegt ziemlich weit weg vom Tempelhofer Feld für die Nicht-Berliner. Und trotzdem hat sich auch dort beim Volksentscheid 2014 eine Mehrheit gegen die Randbebauung entschieden. Also für 100% Tempelhofer Feld. Nun sind seitdem 9 Jahre ins Land gegangen und es ist schwerer denn je, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ist das jetzt der Grund dafür, dass Sie sagen, dass Ihre Fraktion, dass die neue schwarz-rote Regierung sagt, wir packen das Feld neu an?
Diese Fläche gehört natürlich genauso wie beispielsweise Tegel mit zu potenziellen Flächen, über deren Gestaltung wir sprechen müssen. Es kann ja auf gar keinen Fall so bleiben, wie es ist. Und darüber nachzudenken, was kann dort eigentlich passieren? Was kann auch auf dem alten, mit dem alten riesigen Flughafengebäude passieren? Aber auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir diesen Volksentscheid und haben wir dieses Gesetz und wollen wir mit der Meinung der Berlinerinnen und Berliner damit ehrlich umgehen und sagen, seht ihr das noch so oder seht ihr das nicht mehr so? Was hat sich vielleicht verändert?
Es wäre jetzt ganz einfach. Sie haben eine komfortable Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Sie könnten jetzt mit den Stimmen von CDU und SPD dieses Tempelhof-Gesetz leicht ändern, gleich in der nächsten Sitzung.
Das ist richtig, aber das ist, glaube ich, bei so einer wichtigen stadtentwicklungspolitischen Frage, stadtpolitischen Frage, auch wie dem Tempelhofer Feld, nicht der richtige Weg. Sondern zu sagen, zunächst einmal Ideen zu sammeln, wie stellt man sich das vor? Niemand, also ich kenne wirklich niemanden, der 100% des Tempelhofer Felds bebauen will. Macht doch mal Vorschläge, wie können wir 90% des Tempelhofer Feldes naturnah unberührt belassen und 10-15% gestalten und bebauen. Und dann die Berlinerinnen und Berliner zu fragen, ich glaube, das ist bei so einem großen stadtpolitischen Projekt wichtig. Das geht heute auch gar nicht anders, zumal es eben diesen Volksentscheid gab.
Also das wäre dann im Grunde ein Volksentscheid von oben, kann man das so sagen? Gibt es dazu schon Ideen? Gibt es dafür Vorbilder?
Das ist eine völlig neue Form der Interaktion auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dafür müssen wir in der Tat sicherlich das Landeswahl- oder Abstimmungsgesetz ändern. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dafür gibt es noch keinen Zeitplan, aber wir wollen das in dieser Legislaturperiode noch tun. Und vorher muss es Vorschläge geben, um überhaupt über was Konkretes dann abstimmen zu können oder seine Meinung sagen zu können.
Ja, tatsächlich, die Demokratie hat ein eigenes Haus. Ein Vorder- und 2 Hinterhäuser, in denen insgesamt 84 basisdemokratische Initiativen sitzen. Der 5-stöckige Gründerzeitbau befindet sich in der Greifswalder Straße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Dass es dieses Haus heute gibt, ist der friedlichen Revolution zu verdanken. Nach dem Mauerfall haben DDR-Bürgerrechtler der SED am runden Tisch zunächst ein Gebäude in der Friedrichstraße abgetrotzt. 10 Jahre später, dann sind sie umgezogen in die Greifswalder Straße 4. Klaus Wolfram vom Neuen Forum war damals dabei. Viele Jahre saß der DDR-Bürgerrechtler im Vorstand des Hauses der Demokratie und Menschenrechte. Mit ihm treffe ich mich in den Räumen der Stiftung, der das Haus gehört.
Das Neue Forum war die größte Bürgerbewegung 89, in gewisser Weise auch die erste. Die hatte dann 200.000 Mitglieder und die erste politische Forderung auf den Demonstrationen, die dann ausbrachen, lautete immer: Neues Forum zulassen. Und insofern verkörperte diese Bürgerbewegung die Initialzündung von 89.
Wir sitzen hier in diesem Haus. Es gab ein Vorgängerhaus in der Friedrichstraße, was sich die Bürgerbewegungen erstritten, erkämpft, wie auch immer hatten. Wie ist das zustande gekommen?
Und das war im Beschluss des zentralen runden Tisches, um den Gruppen, die den Herbst 89 in Bewegung gebracht hatten, eine kontinuierliche Arbeitsmöglichkeit zu geben. Also ein zentrales Haus in der Stadt mit Telefonen und 2-3 Büroräumen für jede Bürgerbewegung.
Und das heißt, im Januar durften Sie dann in dieses Haus einziehen, Friedrichstraße 162. Was war bis zu diesem Zeitpunkt dort in diesem Haus?
Da saß die Kreisleitung Mitte, also vom Stadtbezirk Mitte der Partei, der SED, drin.
Sind die da so ganz freiwillig raus?
Na, das würde ich bezweifeln, aber der neue Parteichef Gregor Gysi hatte das eben zugesagt am runden Tisch und dann mussten sie ja gehorchen.
Und wie fanden Sie die Räume vor? Hatte die SED das ordentlich besenrein übergeben oder wie war das? Er lacht jetzt.
Ja, besenrein war das schon. Es standen noch ein paar Blumentöpfe. Und na klar, wir hielten das Haus dann offen, solange wie wir es dort verteidigen konnten. Das waren immerhin 10 Jahre. Unabhängige Initiativen, die basisdemokratisch aufgebaut sind und handeln, die gibt's natürlich heute mehr als damals. Und insofern setzt dieses Haus die alte Tradition richtig fort.
Also wir könnten ja mal runter in die Friedensinitiative, wenn Sie da noch jemanden kennenlernen wollen.
Keiner kennt das Haus der Demokratie und Menschenrechte so gut wie Uli Felsch. Der Mann mit dem langen grauen Bart, ebenfalls früher beim Neuen Forum. Jetzt Hausmeister, Reinigungskraft, technisches Multitalent.
Klopf, klopf, klopf.
Und dann müssen wir mal die Annegret fragen.
Hallo.
Ich bin Annegret Clemens und ich arbeite hier in der Friedensbibliothek und dem Antikriegsmuseum. Das ist eine Einrichtung, die es jetzt über 40 Jahre lang gibt, entstanden aus der DDR-Oppositionsbewegung unterm Dach der Kirche. Und das sind wir heute noch und sind hier praktisch Mieter im Hause.
Also hier sind Schwarz-Weiß-Fotos, hier ist ein großes Archiv.
Machen Sie eigentlich hauptsächlich unsere Ausstellungsmappen, mit denen sind wir unterwegs. Also wir bauen im Jahr so 60, 70 Ausstellungen auf im ganzen Land, also praktisch in Deutschland, aber auch in Polen, Österreich, Schweiz.
Gehen wir wieder die Treppe hoch.
Annegret, danke. Tschüss ihr zwei. Ciao, ciao. Müssen wir mal gucken, wer noch mit uns spricht. Das war in Ordnung.
Also Sie haben jetzt einen Generalschlüssel für alle 244 Räume.
Ja, mit Sicherheit komme ich überall rein.
Ich stehe jetzt hier vor den vielen, vielen, vielen Briefkästen und lese mal ein bisschen vor. Die Gefangenengewerkschaft sitzt hier, Amnesty International, der Klimabürgerrat, der Bundesverband Schule Energie Bildung e.V., Arabische Publizisten Deutschlands e.V., die Grüne Liga, die Humanistische Union, das Netzwerk Recherche, Mehr Demokratie, die Neue Richtervereinigung, Profi e.V., keine Ahnung, was das ist. Wissen Sie es?
Das geht gegen Massentierhaltung und vor allem wahrscheinlich auch vegetarisch zu leben, ne? In der Richtung.
So, was haben wir noch? Die Ingenieure ohne Grenzen, den Flüchtlingsrat, die Grüne Filmagentur. Wow, was es alles so gibt. Und das Berlin-Institut für Partizipation.
Ich lasse ihn mal kurz alleine. Den brauche ich.
Hallo. Ich komme vom Deutschlandfunk und mache eine kleine Sendung über dieses Haus.
Oh, das wird aber auch Zeit.
Sie sind hier auch Mieter?
Wir sind hier auch Mieter.
Darf ich Ihnen nach Ihrem Namen fragen?
Mein Name ist Holger Werner.
Ich bin Vorstandsvorsitzender von Wojens e.V. Das ist eine Organisationsstruktur und eine Organisation, die geschaffen wurde von den großen politischen Bündnissen der Bundesrepublik Deutschland, um sie logistisch zu begleiten bei ihren Kundgebungen, Veranstaltungen, Demonstrationen.
Wie wichtig ist dieses Haus?
Dieses Haus ist wichtig, weil hier eben in einem der wenigen Häuser der Bundesrepublik Deutschland so viele unterschiedliche Organisationen zusammensitzen und wir deswegen auch ganz kurze Wege haben, um uns auch gegenseitig mit zu unterstützen. Diese Mietpreise, gerade bei diesen kleinen Initiativen, die wir hier im Haus haben, die könnten eine kleine Initiative nirgendwo in dieser Stadt bezahlen. Dann wären die nicht existent. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche, da waren wir beim Zentralverband der Ukrainer in Deutschland. Die sollen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine begleiten und finden keine Räume, die sie bezahlen können. Die sind gerade in einer Hinterkammer irgendwo einquartiert, wo sie diese Arbeit, wir haben 1 Million geflüchtete Ukrainer, tätigen sollen und haben keinen Raum. Und dieses sind eben die Sachen, die das Haus der Demokratie eben für die Organisation hier eben ermöglicht. Und da bräuchten wir 10 solcher Häuser in dieser Stadt. Die Bundesrepublik Deutschland lebt von diesem ehrenamtlichen Engagement, das viel zu wenig unterstützt wird, gerade durch Räumlichkeiten.
Zahlreichen Initiativen im Haus der Demokratie und Menschenrechte ist Open Petition. Gründer Jörg Mitzlaff hat die altbekannte Unterschriftensammlung von der Straße ins Netz geholt und ist damit so erfolgreich, dass Open Petition inzwischen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Im Haus der Demokratie wurde es ihnen zu eng. Deshalb ist ein Großteil des gemeinnützigen Unternehmens einmal um die Ecke gezogen. Am Friedrichshain 34. Werkstatt Digitale Demokratie ist an der Fassade zu lesen.
Hallo, guten Tag. Jetzt bin ich hier verabredet mit Jörg Mitzlaff. Er ist der Gründer von Open Petition. Wir sind so in einer Art Start-up, ein dunkelbraunes Ledersofa. Dann steht hier ein Schachspiel. Wenn ich hier weiter vorgehe, gibt es eine Klingel, glaube ich. Die muss man, wenn ich mich zu Wort melde, muss ich vorher klingeln?
Das ist für die Lobpreisung. Wenn wir hier was geschafft haben in der großen Runde, das erzählt wird, dann wird geklingelt. Das ist aber hat auch nur symbolischen Wert.
Sie haben Open Petition gegründet. Wann war das und warum?
Ich habe Open Petition 2009 gebaut in einem Sabbatical und 2010 ist es live gegangen. Und
also gebaut heißt, Sie sind Informatiker, Programmierer?
Genau, ich habe einen IT-Background, war lange Zeit auch Projektmanager, Produktmanager im Internetbereich und habe das Wissen dann genutzt, um was Gutes zu tun, um eine Plattform zu bauen, die den Menschen hilft, sich Gehör zu verschaffen.
Das ist ja nichts Neues. Ich kann ja als Bürgerin, als Bürger eine Petition schreiben. Warum sagen Sie, das reicht einfach nicht aus?
Na gut, es gibt ja die klassischen Sachen, Fälle wie ein Einzelanliegen oder eine persönliche Betroffenheit, die nur mich selber angeht. Das ist die klassische Petition. Aber dann gab es auch immer ja schon Unterschriften auf der Straße, in der Fußgängerzone. Und diese Art von Unterschriften, diese Initiativpetition, diese in die Online-Welt zu bringen, ist einfach zeitgemäß. Und das bieten wir an mit Open Petition. Wir sind jetzt so 15 Mitarbeiter. Und genau, wir haben 2 Teams, ein Technikteam und eine Redaktion. Haben gut zu tun.
Darf ich euch fragen, woran ihr gerade arbeitet?
Ich suche gerade Presseartikel raus und füge die hinzu zu den aktuellen Petitionen, die bei uns laufen, um zu gucken, ja, wie die Presse auch darüber berichtet.
Wir wollen ja auch das Petitionsrecht weiterdenken und ja, jetzt bin ich gerade ja am Kleinen erstmal ein paar Anschreiben am Vorbereiten. Auch noch nebenbei zum Tagesgeschäft gehört ja auch Petitionen überprüfen. gucken, dass eine gewisse Qualität an den Tag gelegt wurde, dass keine Falschaussagen behauptet werden und einfach checken, dass die Petitionen, die jetzt übers Wochenende hereinkommen, auch betreut werden.
Können wir mal gucken, was ist am Wochenende reingekommen?
Jetzt ganz klein eine Bürgerinitiative, einfach, die wollen einen Radweg bauen. Hier zum Beispiel auch noch einen Fußballplatz in einer Ortschaft, aber auch sowas zum Beispiel wie die Initiative, einen Nachtzug zwischen Köln und Warschau einzurichten. Jetzt am Wochenende sieht man auf jeden Fall, dass der Schwerpunkt in kleineren Gemeinden liegt. Aber es gibt auch so allgemeinere Sachen wie zum Beispiel E-Scooter-Verpflichtungen. Hier zum Beispiel wurde gefordert, dass Leute, die E-Scooter fahren dürfen, einen Führerschein dafür machen sollen.
Dankeschön. Gerne. Wie haben sich denn die Themen entwickelt über die letzten 10 Jahre? Was waren die Themen, als Sie gestartet sind und was sind die heute? Sind das immer dieselben Themen oder kann man da auch sowas ablesen, wie sich eine Gesellschaft verändert oder worüber eine Gesellschaft debattiert?
Was man sehen kann auf jeden Fall, dass Online-Petitionen als Instrument einfach etabliert wurden. Vor 10, 12 Jahren war das noch auch nur eine Nische, ne, so eine Ecke. Ja, das machen halt einige, ne, die da so internetaffin sind. Aber heute ist das halt wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen. Ne? Also jeder kennt Open Petition.
Und jeder kennt den Kicker beim Startup. Hier steht natürlich auch einer.
Der Kicker.
Der ja. Kicker. Wollen wir mal kurz? Tor.
Tor.
Tor für die Demokratie. Okay, jetzt kommen wir weiter zu den Techies, richtig?
Genau, die Techies nennen sich gerne Techies, sind alle sehr beschäftigt, wie es aussieht.
Darf ich zu Ihnen kommen? Steven von Roden ist Informatiker von Haus aus, oder?
Ja, studiert, ja.
Okay, trägt ein Tokotronic-T-Shirt. Sind Sie auch von dieser Mission getrieben? Wir wollen unsere Demokratie so, wie sie ist. Das reicht nicht aus. Die muss weiterentwickelt, modernisiert werden, digitalisiert werden. Wie kann das gehen?
Ja klar, sonst wären wir alle nicht hier. Ja, derzeit möchten wir die digitale Abstimmung mit neuen Technologien, mit neuen Web 3.0-Technologien umsetzen, mit Blockchain, um da so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Sicherheitsaspekt und dem Transparenzaspekt, den Wahlen eigentlich in der Offline-Welt haben, den auch in die digitale Welt zu übertragen. Und das ist jetzt gerade noch gar nicht so möglich. Und ja, daran arbeiten wir. Mehr ist Geheimsache.
Okay, vielen Dank. Ich bin gespannt. Mich interessiert noch, Sie verstehen sich ja als Plattform und sagen, wir sind neutral. Wo hört da die Neutralität auf? Welche Petitionen nehmen Sie nicht an oder stellen Sie nicht online?
Na gut, wir haben Nutzungsbedingungen, die sozusagen alles, was demokratische Grundrechte missachtet oder die allgemeinen Menschenrechte missachtet, das wird bei uns sozusagen moderiert und entweder pausiert oder gesperrt, je nachdem, wie die Aussicht ist, dass sozusagen da die Bereitschaft ist, die sozusagen inhaltlich zu bearbeiten. Und das wird auch oft gemacht und das hat, denke ich, auch einen demokratisierenden Effekt, dass Menschen sehen, man kann nicht einfach seine ganze Wut einfach nur rauslassen, man muss auch akzeptable Forderungen stellen, die mehrheitsfähig sind und keine Menschen diskriminieren.
Ich hatte gesehen, es gab eine Petition, Friedensnobelpreis für Viktor Orban. Die wurde dann gesperrt. Wissen Sie warum? Oder soll ich jemand anders fragen aus Ihrem Team?
Wir können mal gucken, ob die Jessica informiert ist.
Jessica Salb erklärt mir jetzt, warum es keine Petition gibt, die Viktor Orban den Friedensnobelpreis verleihen will.
Im Petitionstext selber wurde eben gefordert oder begründet, dass der das bekommen sollte, weil er gegen bestimmte andere Menschen am Ende eigentlich hetzt. Uns ist es wichtig, dass wir Themen des ganzen politischen Spektrums abbilden. Und ganz viel ist von Meinungsfreiheit gedeckt. Fake News und Hate Speech aber nicht.
Warum arbeiten Sie hier?
Ich wollte etwas machen, was für mich sinnstiftend ist. Genau, mittlerweile ist es das 7. Jahr tatsächlich, wo ich hier bin, weil es immer noch sinnstiftend ist für mich.
Was muss ich an unserer Demokratie noch verbessern? Wie kann die weiterentwickelt werden?
Vieles natürlich. Nicht alle Menschen sollen und müssen über alles Mögliche mitbestimmen, aber sie möchten mitsprechen. Sie möchten gehört werden. Ne, also wir hatten mal Petitionsstartende gefragt, ab wann Erfolg für diese Menschen beginnt. Dass eben nicht die Forderung 1:1 umgesetzt werden muss, sondern dass der Erfolg da beginnt, wo man in die Öffentlichkeit tritt, auf der Kommunalebene. Je kleiner die Ebene, desto leichter ist das natürlich. Ne? Aber auf der großen Ebene, ne, mit einem Minister oder einer Ministerin zum Beispiel zu sprechen oder in einem Fachausschuss, das ist schon ein ganz, ganz, ganz groß. Und das ist den Menschen am wichtigsten, wenn man eine Debatte angestoßen hat, ne, das erstmal zu schaffen.
Sie sind aus Angst vor Repressalien, vor Verfolgung, Gefängnis aus ihren Heimatländern geflohen. Berlin ist für sie der sichere Hafen. Von hier aus können sie sich für die Demokratie im Iran, in der Türkei, in Russland einsetzen. Doch der lange Arm ihrer Regime reicht mitunter bis in die deutsche Hauptstadt. Das bekommt auch Kwa Le Troung zu spüren. Er ist Chefredakteur von Toibao.de, einer Online-Zeitung, die kritisch über die kommunistische Regierung in Vietnam berichtet und die dort gesperrt ist. In seiner Heimat ist er ein bekannter Mann. Seine Videos und Texte werden über soziale Medien verbreitet und monatlich 20 Millionen Mal angeklickt. Dafür wird der Journalist verfolgt und bedroht, mutmaßlich vom vietnamesischen Geheimdienst. Beamte des Landeskriminalamtes beschützen ihn fast rund um die Uhr. Ich habe Kwa Le Troung im Dong Xuan Center getroffen, ein vietnamesisches Zentrum in Berlin-Lichtenberg.
So, hier links, das ist Ihr Büro von uns. Ja.
Ja, hier. Das ist eine besondere Tür.
Ja, das ist eine Metalltür, Doppelmetalltür.
Das ist eine Doppelmetalltür, die muss abends zu sein. Ich hoffe, mit dieser Metalltür kann man die Kugeln auffangen, so dass ich nicht erschossen werde.
Wenn jemand erschossen, dass es nicht mehr durchgeht.
Das heißt, Sie rechnen tatsächlich damit, erschossen zu werden? Und deshalb haben Sie sich hier vor das Büro diese doppelte Metalltür angebracht?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Es gab auch schon Leute, die mit Waffen zu uns gekommen sind. Bei uns muss es immer sicher sein.
Muss immer sicher sein.
Nun gibt es hier eine besondere Klingel. Da steht drauf Toibao.de für Polizei. Was ist das denn?
Das ist ein besonderer Knopf, das ich habe extra für die deutsche Polizei.
Das ist ein besonderer Knopf, den habe ich extra für die deutsche Polizei in Berlin gemacht. Wenn ich abends im Studio bin, kann ich nicht sehen und hören, wer draußen ist.
Das heißt, wenn die Polizei diesen Knopf drückt, dann blinkt es in ihrem Studio und sie werden jetzt nicht bei der Übertragung gestört durch ein Klingeln. Gut, dann gehen wir mal die zwei Stufen hier hoch. Da gibt es auch noch mal einen Schloss. So, jetzt sind wir in einem großen Büro und ich zähle, 1, 2, 3, 4, 15 Bildschirme, wow. Und es hängt eine Uhr drüber in Berlin, es ist kurz vor 11, in New York 20 nach 3 und in Hanoi 3:45.
Ja, diese Uhr brauche ich, das, weil wir haben unsere Kollegen.
Diese Uhr brauche ich, weil ich 10 Kollegen habe bei Toibao.de auf 4 verschiedenen Kontinenten. Und ich muss wissen, wo es wie spät ist. Dann kann ich besser kommunizieren.
Die Leute, so, wissen die Leute, wo die Leute, welche Uhr sei, dann kann ich das kommuniziert machen.
Sie werden auch in den sozialen Netzwerken bedroht. Vielleicht gucken wir uns mal an, was so die letzten Bedrohungen waren. Können wir mal auf Ihre Facebook-Seite gucken?
Ja, genau. Wir produzieren jeden Tag hier in Berlin ca. 20 Nachrichten.
Wir produzieren jeden Tag hier in Berlin 20 Nachrichten, Texte und Videos. Besonders bei Videos, etwa 20-30% davon werden in Vietnam gesperrt.
So viel?
Ja, zum Beispiel. Ne?
Was steht da?
Das steht da, wo mein Bericht über eine... Die Politik in Vietnam und
so. Hier steht ein kritischer Bericht von mir über die vietnamesische Politik. Da hat mich jemand beschimpft. Du bist ein Hund einer Terroristenpartei. Am Anfang habe ich diese Kommentare, diese Bedrohung wie du wirst erschossen, übersetzt und Anzeige erstattet. Die Polizei hat auch ermittelt, aber leider leben die Leute nicht in Deutschland. Da kann man nichts weitermachen.
Was ist denn so gerade das aktuelle Thema, das wichtige Thema in Vietnam?
Korruption in der.
Das wichtigste Thema, es gibt extrem viel Korruption im vietnamesischen Regime. Wenn Unternehmen investieren wollen, müssen sie vorher Bestechungsgeld zahlen. Und auch die Presse- und Meinungsfreiheit in Vietnam wird stark unterdrückt. Die Leute werden ins Gefängnis geschickt, nur weil sie ihre Meinung auf Facebook veröffentlichen.
Es sind ja eine Menge auch vietnamesischer kleiner Firmen hier auf dem Gelände. Sie haben da so ein bisschen auch ein schlechtes Gefühl manchmal, weil es da Verbindungen gibt, auch zur Botschaft.
Ja, ich sehe, das ist auch wirklich
eine Gefahr. Ich sehe, das ist eine Gefahr, nicht nur für mich, auch für die anderen Vietnamesen, die in Deutschland wohnen und ihre Meinung über das Regime bei Facebook oder YouTube veröffentlichen. Weil diese Firmen haben einen sehr engen Kontakt zur vietnamesischen Botschaft. Die könnten Informationen zur Botschaft weiterleiten. So eine Art Gegenleistung. Ich habe ein paar Geschäftsleute hier gewarnt. Bitte geben Sie nicht an die Botschaft weiter, wer sich hier mit mir trifft.
Mit wem, wo wir treffen?
Wenn ich jetzt nach oben gucke, hier gibt es auch verschiedene Kameras, die uns beide jetzt beobachten. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Warum brauchen wir so viele Videokameras zur Beobachtung?
Ja, das ist diese Sicherheitslage für mich auch sehr wichtig.
Die Sicherheitslage ist für mich sehr wichtig, besonders am Abend, wenn ich das Büro verlasse um 20 Uhr oder 21 Uhr. Da ist niemand da, ich bin allein. Bevor ich das Büro verlasse, muss ich checken, wer draußen ist, hinter den Bäumen oder in den Büschen, vor der Tür, welches verdächtige Auto steht da. Deshalb sind die Kameras sehr wichtig, auch in meinem Studio.
Das deswegen ist sehr wichtig, diese Kamera. Und nicht nur hier, sondern in mein Studio. Gib auch so ein Bildschirm, wo ich Nachrichten.
Wir gehen noch mal kurz ins Studio rein, ne?
Genau. Hier sind die Studio. Kommen Sie rein.
Oh, hier ist auch ein Kamm und ein Rasierapparat. Ja. Damit Sie gut aussehen im Fernsehen.
Hier gibt, auch die Kamera.
Hier gibt es auch eine Kamera, da kann ich sehen, wer draußen ist. Hier ist mein kleines Studio, wo wir die Nachrichten machen abends. Die senden wir dann aus Berlin.
Nachrichten machen und dann senden wir das aus Berlin.
Sehr schön. Oh, und auch immer ein sauberes Hemd und ein sauberes Jackett. Oh, ganz viele saubere Hemden hängen hier. Was mich zum Schluss noch mal interessiert, das Ganze hat ja auch Folgen für Ihre Familie. Ihre Frau muss die Kinder jeden Tag zur Schule fahren. Das schränkt ja auch ihr Leben ein. Was motiviert Sie da zu sagen, ich kann nicht anders, ich muss so arbeiten, obwohl Sie so stark bedroht werden?
Ja, das für mich ist sehr wichtig.
Was für mich sehr wichtig ist, Presse- und Meinungsfreiheit, muss es auch in Vietnam geben. Vietnam hat ca. 100 Millionen Einwohner, ähnlich wie Deutschland. Die brauchen wahre Informationen, damit die Zukunft besser wird. Das ist auch besser für die Welt.
Aber auch besser für die Welt.
Das heißt, Sie fühlen sich der Wahrheit verpflichtet, der Meinungsfreiheit und auch der Demokratie?
Ja. Ich will auch Vietnam irgendwann wie Deutschland.
Vietnam soll irgendwann so werden wie Deutschland. Eine schöne Demokratie, Wahrheit, Presse und Meinungsfreiheit.
Demokratie und Wahrheit und Presse und Meinungsfreiheit.
Einsatz für die Demokratie. So vielfältig ist Berliner Engagement. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia van Laak. Danke fürs Zuhören.